Es gibt jetzt ausnahmsweise mal ein kleines Vorwort, in dem ich mich ganz ausdrücklich öffentlich bei allen Leuten von spieletastisch.de bedanken möchte. Ganz abschließend einmal, das ist mir einfach ganz wichtig und da gehe ich einfach mal so nach dem Alphabet vor, damit ich möglichst keinen vergesse. Das ist einmal die Anja, mit der ich einfach viele schöne Donnerstage hatte. Das hat immer so Spaß gemacht, ein bisschen tiefgreifendere Gespräche zu führen über Gott und die Welt, über Soziales, über Politik und so. Und ja, das habe ich auf jeden Fall immer sehr genossen, auch weil Anja immer so ein Sonnenschein ist und war. Dann bei Birgit natürlich, die wie ich aus Bayern kommt. Das hat uns bestimmt ein bisschen connected, hätte ich jetzt gesagt. Und wir saßen immer am kurzen Ende, an den kurzen Enden des großen Tisches in der Mittagspause. Und manchmal haben wir uns, glaube ich, angeguckt und dann auch beide so gedacht, wo sind wir hier, wenn wieder sehr viele Gespräche zwischen uns beiden am Tisch, zwischen anderen Leuten stattgefunden haben, gleichzeitig und durcheinander und sehr laut. Und wir haben uns auch immer sehr gerne geknuddelt. Dann natürlich bei Dani, der mir immer gegenüberstand beim Paketepacken. Wir waren ein großartiges Team im Lager, würde ich sagen, zusammen mit Jesse natürlich in der Regel. Und Dani und ich konnten uns wirklich immer jeden Spruch um die Ohren knallen, würde ich jetzt mal sagen, auch ziemlich fiese, aber wir haben uns immer gut verstanden. Und ich konnte bei ihm auch immer schön Nutella schnorren, statt dass ich mir mal selber ein Glas gekauft hätte. Nicht zu vergessen natürlich, dass wir uns immer gegenseitig Erdbeerkuchen gekauft haben und uns den dann schön geteilt haben. Möglichst jeden Tag natürlich. Dann bei der gerade erwähnten Jessie, die noch nicht so lange bei Spieletastisch ist, die sich aber so schnell, so gut eingefügt hat und einfach so schnell geworden ist auch. Egal ob im Büro oder dann im Lager als Team, die hat die Spiele für die Bestellung immer rausgesucht. Das macht sie natürlich bis heute. Und dann haben Dani und ich die in der Regel verschickt. So war es meistens. Jessie ist auch so kreativ, die kann so viel, die kann auch noch zeichnen und die hat so tolle Ideen. Wenn man mal einen Namensvorschlag sucht oder sowas, dann kann einem Jessie sicherlich mit echt guten Vorschlägen helfen. Dann natürlich Kira. Kira hat mich zu Spieletastisch geholt. Ohne Kira wäre ich da nie gelandet und hätte die ganzen wunderbaren Menschen nie kennengelernt. Kira habe ich viel zu verdanken. Die hat mich ganz viel mitgenommen, auch zur Arbeit früher, als ich noch da im Minijob einfach war. Und Kira macht auch so viel. Die macht die Events, die Trading Card Events. Die macht noch Samstage, obwohl sie eben nicht mehr so viel vor Ort ist bei Spieletastisch und noch einen anderen Job hat. Die macht den Einkauf, die legt die Artikel an und sie ist mir meistens auch nicht böse, wenn ich einen Rechtschreibfehler moniere oder ein falsches Bild oder so. Dann natürlich Sabrina, der ich wirklich viel zu verdanken habe, die mich immer mitgenommen hat. Die hat mich so oft abgeholt, einfach von zu Hause, als ich noch kein Auto, keinen Führerschein hatte. Die hat mir so oft ihr Auto überlassen. Die hat es ertragen, mit einem absoluten Fahranfänger zur Arbeit zu fahren, der sie zur Arbeit fährt. Und hat nur ein einziges Mal, als ich mit ungefähr 100, hätte ich jetzt gesagt, durch eine sehr moderate Kurve gefahren bin, Bremsen geschrien. Und ich nehme es ihr nicht übel, auch wenn keinerlei Gefahr bestand, würde ich natürlich sagen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich seit mindestens 2 Wochen den Führerschein, würde ich sagen. Ja, dann bei Stinkehundi, auch Snoopy genannt. Eigentlich heißt er Snoopy. Ich habe ihn öfter Dumme Töle genannt, aber natürlich zum Spaß, während ich ihn gestreichelt habe, der mich so viel angebellt hat, der ja auch oft im Lager mit dabei ist, Lager und Büro. Und immer wenn er mich nicht erkennen kann, dann bellt er mich auch heute noch an. Am Anfang hat er mich viel angebellt, wenn ich einfach nur da war. Und inzwischen bin ich scheinbar akzeptiert in der Herde und er lässt sich von mir streicheln und er ist ja auch immer ganz putzig und ja, immer präsent irgendwie. Zumindest, wenn man am Mittag das Tisch Leberkässemmel geholt hat. Ja, und natürlich zu guter Letzt, last but not least, wie man so schön sagt, bei Sascha Rudolf, Gründer von Spieletastisch, Gründer von jetzt auch Never Enough Board Games, der so viel macht, der so viel Händchen für dieses ganze Geschäft hat, dabei aber immer halt auch sympathisch bleibt und geblieben ist, der ein guter Freund geworden ist und doch sicherlich immer bleiben wird und dem ich so viel zu verdanken habe, der mich da genommen hat, als ich ein bisschen nichts zu tun hatte im Übergang, so nach dem Studium, der mich dann einfach genommen hat, gesagt, übrigens willst du nicht Vollzeit anfangen hier? Ja, können wir machen, machen wir erstmal so. Und dann war im Prinzip der Vertrag mündlich beschlossen und dann war ich halt einfach Vollzeit da, der mich so oft von zu Hause abgeholt hat, der eine halbe Stunde zu mir gefahren ist, um dann eine halbe Stunde ins Geschäft mit mir zu fahren und dann abends mich wieder zurückgebracht hat. Das hat er so oft gemacht, gerade zu Zeiten, wo das noch nicht anders lösbar war. Ja, der sicherlich manchmal Chef sein muss, aber in der Regel einfach auch nur für alle das Beste will und auch einfach nur nicht weiß, wo ihm der Kopf steht. Und ja, dem ich einfach viel zu verdanken habe, wie allen bei Spieletastisch. Das möchte ich hier einfach noch im Vorwort einmal gesagt haben. Vielen Dank.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo, ich bin Christian und ihr seid bei Behind Board Games. Der Grund, warum Chris lacht, ist, dass ich mir einfach gedacht habe, so, ich weiß nicht, ob wir viel Vorbereitung brauchen. Wir fangen ja einfach mal an, eine Episode hier aufzunehmen, ja, und zwar eine kurze Hose, Chris, oder?
Ja, ich bin irritiert, aber wird sich schon legen, würde ich sagen.
Das glaube ich auch, weil, also ich weiß jetzt auch nicht, was wir noch vorher besprochen hätten, was substanziell wäre, was wir... Das können wir jetzt einfach live, also live ja nicht, aber das können wir einfach direkt auf der Aufnahme machen. Wir können einfach sagen, worüber wir reden wollten. Und die größte Sache davon war wahrscheinlich die BerlinCon. Eine etwas kleinere Sache wäre, ja, Never Enough Board Games und was ich eigentlich mit Never Enough Board Games zu tun habe und was das überhaupt ist und ob ich überhaupt noch was damit zu tun habe. Also ich würde solche Sachen einfach gerne mal aufklären. In welcher Reihenfolge machen wir es denn, Chris? Das wäre jetzt was, das hätten wir vorher besprechen können, aber das machen wir jetzt einfach direkt.
Also wenn wir alphabetisch vorgehen, dann müssten wir ja mit der BerlinCon anfangen. Ich halte aber nichts von Alphabeten. Ich bin Anarchist, was das angeht. Ich fange immer mit Buchstaben an, die ich mag. Ich finde das B nicht so adrett, das N auch nicht wirklich, aber irgendwann müssen wir es ja klären. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mit Never Enough Board Games an.
Okay, dann machen wir das so. Ich stimme dir da bei allem zu, denke ich, vielleicht, weiß ich nicht. Dann stellen wir doch einfach eine Frage. Machen wir es doch so und ich beantworte sie.
Das erinnert mich ja irgendwie an Interviews mit Silke, nur dass sie sich die eigenen Fragen stellt.
Wollte gerade sagen, also so sehr kannst du dich nicht daran erinnern, weil wenn du mit der lieben Silke aus dem Würfel und Zucker ein Interview machst, dann musst du keine Fragen stellen. Dann begrüßt du sie einmal und der Rest läuft von alleine ab.
Denk dran, sie ist jetzt auch die Geschicklichkeitsmaus.
Das stimmt, die Geschicklichkeitsmaus. Wer den nicht verstanden hat, der kann gerne das Interview führen, das hören. Chris... mit, so eher hören, ja genau, das Interview führen, müsst ihr selber machen, müsst ihr selber fragen, was das soll. Nein, also der Chris hat ja auf der BerlinCon ein Interview live auf der Bühne moderiert und das liegt uns auch vor, das gibt's dann auch als Folge, ich weiß gar nicht, wenn ihr das hier hört, ist es vermutlich sogar schon draußen, würde ich jetzt fast vermuten, genau, Chris nickt und da könnt ihr eben hören, wie Chris sich geschlagen hat live auf der BerlinCon-Bühne, deswegen haben wir natürlich auch ein bisschen anderen Ton. Ja, mit der kompletten Jury der Goldenen Tatze und da war auch die liebe Silke aus dem Würfel und Zucker dabei und da wird euch dann aufgeklärt, was es mit der Geschicklichkeitsmaus auf sich hat. Ich weiß es gerade selber nicht, weil ich nur kurz reingehört habe, ob die Aufnahme funktioniert hat von der BerlinCon, also ob die technisch funktioniert hat, ob man das verwenden kann und Chris das dann geschnitten hat.
Genau, also kann man, ihr werdet es schon gehört haben eventuell. So Christian, aber ich habe jetzt mal eine ganz brennende Frage. Was ist denn Never Enough Board Games und was hast du damit zu schaffen?
Ja, das war ja also wirklich, das hast du aus dem Hut gezaubert, würde ich sagen. Ja, Never Enough Board Games, das ist jetzt so ein bisschen eine Werbung, / ehemalige Eigenwerbung. Ich kläre es jetzt erstmal auf. Also, es ist folgendermaßen, ich habe bis vor kurzem bei Spieletastisch gearbeitet, beziehungsweise endlich steht eine Firma dahinter, Spieletastisch ist eine Marke und das wussten ja auch alle. Das habe ich ja 80 Millionen Mal erzählt. Da ist es eher so, dass die Leute sich gedacht haben, die uns häufiger hören, ach, erzähl dir schon wieder davon. Wir wissen doch, was du studiert hast, wir wissen doch, wo du arbeitest und so weiter und so fort. Das mache ich natürlich dann gegebenenfalls, weil Leute halt nur eine einzelne Folge mal hören vielleicht. Genau, jetzt habe ich schon gesagt, ich habe bei Spieletastisch gearbeitet. Ich arbeite da nicht mehr. Also wir haben jetzt gerade Mitte Juli bei der Aufnahme und ich arbeite da seit etwas mehr als 2 Wochen nicht mehr. Also ich habe da aufgehört, freiwillig, einfach weil es, ja, wie soll ich das sagen, wirtschaftlich für mich nicht so funktioniert, so leid es mir tut. Jetzt haben wir ja schon häufiger aufgeklärt, dass man in der Branche, ja, ich hätte jetzt persönlich gesagt, schlecht verdient. Kann ja jeder sehen, wie er will, aber das, ja, ob jetzt 40.000 Euro brutto im Jahr viel Geld sind, das, naja, also nach einem langen Studium muss man auch sagen, das kann ja jeder für sich selber bestimmen und für mich war das halt schwierig zu realisieren, deswegen habe ich da aufgehört. So, Spieltastisch unterstützt uns noch, das ist ja, dass wir weniger Kosten haben, nochmal so als Aufklärung, also wir verdienen da kein Geld, sondern wir haben deutlich weniger monatliche Kosten, um diesen Podcast zu produzieren. So. Und Spieletastisch hat einen Verlag gegründet, genauer gesagt Sascha Rudolf, dem Spieletastisch gehört. Der hat einen Verlag gegründet, der heißt Never Enough Board Games und den habe ich in den letzten Monaten geführt. Das heißt, Sascha hat den gegründet im Sinne von, der hat den Namen angemeldet, da macht man dann halt ein Einzelunternehmen in dem Falle draus, hat aber operativ damit nichts zu tun gehabt. Das heißt, ich habe in mein E-Mail-Postfach von Never Enough Board Games lauter Mails bekommen und die dann hießen Hallo Sascha. wo ich mir immer dachte, ja, der hat damit nichts zu tun. Der bezahlt die Rechnungen und der hat die Firma registriert, aber ansonsten hat er da nichts dran gemacht. So, mehr oder weniger. Also sagt er selber. Da gab es doch mal ein Video von Never Enough Board Games. Und jetzt war es so, das ist halt die letzten Monate, ja, ich will nicht sagen nebenher gelaufen, ich habe das immer mehr gemacht. Da haben wir ein Spiel auch rausgebracht, das heißt No Risk, No Tower. Das ist jetzt natürlich schamlose Werbung, weil ich für den Verlag dann auch gearbeitet habe und da Verlagsleiter war. Da gibt es diverse Videos, da sieht man mich in einem Regelvideo, wo ich auch noch zwei Fehler eingebaut habe, weil ich da überrumpelt worden bin und die finale Anleitung dann nicht mehr gerade zur Hand hatte. Und ja, jetzt bin ich dabei ausgeschieden. So, das ist halt einmal wichtig aufzuklären, weil man hat mich auf der BerlinCon auch am Stand von Never Enough Board Games gesehen. Ich habe auch noch ein paar Visitenkarten mitgegeben für unsere E-Mail-Accounts und auch mitbekommen. Im Moment ist es noch so, dass ich das noch kurzfristig so ein bisschen als Minijob mitbetreue. So, und das, warum sagen wir das alles? So halt auch aus Transparenzgründen, weil wir halt natürlich auch, ja, es ist ja auch komisch. Es gab dann halt Videos mit mir auch und ich habe das ja zwischendurch jetzt nicht so aufgeklärt. Das liegt halt auch daran, dass Chris und ich ja gar nicht groß was aufgenommen haben zusammen. Und wenn wir jetzt ein Interview geführt hätten mit wem, Chris und ich zusammen, dann wäre es ja auch komisch gewesen, da vorher zu sagen, na übrigens noch in eigener Sache, Gast, warte mal bitte noch kurz. Das heißt, wir mussten halt warten, bis wir eine gemeinsame Folge aufnehmen. Und jetzt ist es auch eine Folge, die zu einer Zeit erscheint, wo ich da schon ausgeschieden bin. Also Transparenzhinweis. Für diejenigen, die sich vielleicht gedacht haben, okay, jetzt ist der mit einem Verlag hier involviert und zwar auch so richtig. Und jetzt macht er trotzdem einen Podcast und redet gegebenenfalls über Spiele von anderen Verlagen. Da kann ich jetzt einmal deutlich sagen, das mache ich nicht. So, es gibt ein Spiel, das heißt eben No Risk, No Tower von, ja, Stichwahl Holger heißt er bei uns. Eigentlich heißt er Jochen Knittel und illustriert ist es von Christian Fiore, von der Fiore GmbH. Und das habe ich, also ja, wie soll ich sagen, ja, mitredaktionell betreut. Wir hatten Christian Hildenbrand als Redakteur, den haben wir auch in einem Video mal benannt. Aber ich habe da 10.000 kleine Entscheidungen getroffen und lektoriert und so weiter und so fort. Ich habe die Fabrik Ludofakt besucht und eben auch das Spiel ohne Ende auf der BerlinCon erklärt und vorgestellt und mich mit verschiedenen Kontakten da ausgetauscht mit Ludofakt, wo Frank Jäger von Ludofakt da war und so. Ja, und jetzt bin ich da mehr oder weniger ausgeschieden. Aktuell bin ich noch lose dabei, nur bei Never Enough Board Games, im Sinne von, ich guck mal in die E-Mails und beantworte vielleicht noch ein paar E-Mails. Und vielleicht leihe ich noch Spiele an, denn ab 1.10. übernimmt das ein vollwertiger Redakteur. Nachdem ich auf eigenen Wunsch aufgehört habe, wird ab dem 1. Oktober ein, ja, vollwertiger, erfahrener Redakteur aus der Branche Never Enough Board Games übernehmen und wird daraus, ja, dann hoffentlich einen Verlag machen. Das wünsche ich denen natürlich, der, ja, schön, keine Ahnung, Lokalisierung macht, aber auch eigene Spiele rausbringt. Das ist aktuell der Plan. Ja, und ich wollte eigentlich halt ungern da irgendwie eine größere, um das noch zu Ende zu führen, eine größere Episode jetzt mit uns beiden, Chris, draus machen, weil ich halt dachte, ja, dann ist es halt auch noch Werbung. So, das will ich halt eigentlich nicht. Jetzt habe ich natürlich gerade davon erzählt, aber es geht darum, aufzuklären. Und ja, jetzt bin ich da halt nicht mehr so richtig involviert.
Ich glaube, das ist auch für alle fein. Ich glaube, Leute werden sich gewundert haben und du hattest ja auch erzählt, dass Leute dir zum neuen Job gratuliert haben und da ging es halt um die Verlagsleiterposition. Also so offensichtlich war das nicht und gerade wenn wir Spiele besprechen, ist es halt auch für alle wichtig zu wissen, okay, wo stehen wir denn gerade oder was machen wir beziehungsweise dürfen wir das überhaupt? Also mit gutem Gewissen.
Genau, mit gutem Gewissen, weil im Prinzip ist natürlich theoretisch alles unsere Entscheidung. Das heißt, das muss ich auch ganz klar sagen, wenn wir Interviews führen und solche Sachen machen, wir machen die so, wie wir die machen wollen. Es ist unser Podcast, wir zahlen dafür immer noch Geld, so, deshalb immer noch Kosten. Wir benutzen unsere Freizeit für die viele Arbeit und wir führen Interviews auch entsprechend, wie wir sie führen wollen. So, das ist dann in jedem Interview auch anders. In dem einen, keine Ahnung, ja, erzählen wir mehr von uns selber auch und manchmal weniger und wir suchen uns die Gesprächspartner auch jeweils mehr oder weniger selber aus. Das heißt, wir machen immer nur das, was wir machen wollen. Was ja im Prinzip auch unser gutes Recht ist bei dem Podcast, den wir selber machen. Klar wollen wir natürlich auch gehört werden. Und natürlich hätte ich theoretisch alles weitermachen können, drüber reden können. Aber es ist durchaus so, dass ich auch von ein, zwei Leuten, es wirklich nur ein, zwei angeschrieben worden bin. Okay, jetzt hat sich das aufgeklärt und so, die Videos gesehen und so. Und ja, das ist aber dann doch irgendwie vielleicht schwierig, oder? Weil jetzt kriegst du vielleicht bei uns Rabatt auf irgendwie Spiele beim Verlag und redest über die. und bist da selber da Verlagsleiter. Das hätte ich so auch nicht weiter gemacht. Das ist im Übrigen auch ein Grund, weil mir der Podcast an deinem Herzen liegt, so mit dir, Chris, da einen Podcast zu machen. Und wir haben uns da viel aufgebaut über die nicht mal 2 Jahre. Muss man ja auch mal sehen, wo wir heute stehen. Ist ja krass für uns persönlich einfach. Und da wollte ich jetzt nicht das pulverisieren und sagen, weil ich hätte dann natürlich bei einer Position der Verlagsleitung hätte ich mehr oder weniger sagen müssen, ich steige aus oder ich interviewe vielleicht nochmal wen, aber klar, musst du immer gucken, was du da noch machst. Also es wäre ein bisschen weird geworden.
Und da Christian mich nicht alleine als Einzelchrist lassen wollte, hat sich das jetzt auch erledigt. Christian ist raus aus der Branche, macht jetzt noch bis, wie ihr gerade gehört habt, Oktober so ein bisschen Minijob und danach ist er voll und ganz, was auch immer du dann bist. Ich weiß nicht, was für einen Titel man dir geben kann, aber ja.
Ja, also so einen großen habe ich in meinem neuen Job nicht. Es ist was im Büro, so viel kann ich sagen. Aber ja, ich meine, der ist natürlich auch noch frisch. Da wird man auch noch sehen, wie sich das entwickelt und was das wird. Aber das soll nicht das große Thema hier bei uns sein. Ich denke, ich habe halt viel Einblick noch mehr gewonnen. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind behind Board Games, kann ich jetzt sagen, wir haben noch mehr Einblicke hinter die Kulissen damit gewonnen, dadurch, dass ich das jetzt ein halbes Jahr oder so begleitet habe. Und deswegen wird es halt auch vorkommen, dass wenn ich Leute interviewe, dass ich entsprechend dann auch noch mehr Kontext gebe, weil ich persönlich einfach gegebenenfalls finde, dass da noch was fehlt und ich da noch was hinzufügen kann. Und zwar halt, um halt ein Gesamtbild zu geben, auch wenn man eine Folge isoliert hört und vielleicht nicht an diverse Folge vorher gehört hat. Also das ist der Gedanke dahinter. So, ich kann zumindest sagen, es ist mir nicht wichtig, ob Leute wissen, was ich weiß oder nicht weiß oder so, sondern es geht halt darum, gegebenenfalls mehr Kontext zu geben. Und ja, das gucken wir einfach mal, wie es dann in Zukunft wird. Wir werden ja auch viele Gesprächspartner haben, wo wir selber dann gar nichts groß zu sagen können. Also so, ich habe jetzt den Hunter, also Johannes Jäger von Hunter & Friends Interview zum Beispiel. Und ja, da hat er auf jeden Fall hauptsächlich geredet. Und bei anderen Sachen habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext zu geben oder kann Dinge noch ein bisschen einordnen.
Schöne Überleitung, weil dann können wir eigentlich auch zur BerlinCon kommen. Nämlich, ja, Christian, BerlinCon vorbei, gerade frisch. Ich glaube, wir beide sind noch so ein bisschen kaputt. Das Wochenende war nicht wenig anstrengend. Ich bin auch krank geworden, muss ich dazu sagen. Also ich habe schön Messererkältung mitgebracht, fühle mich seit 2 Tagen wirklich nicht sonderlich fit. Dementsprechend, ja, was würdest du sagen? Berlin sich trotzdem gelohnt oder nächstes Jahr vielleicht nicht mehr?
Also ich finde ja, dass Berlin eine total tolle Messe ist, also oder Convention oder was auch immer. Ja, Convention. Ich bin da großer Fan von. Da hatte ich ja auch den Johannes vom Ministerium für Brettspielspaß. Ist ein bisschen sperriger, langer Name, Johannes, falls du das hörst. Ein bisschen kürzer wäre gut gewesen. Den Minister. Aber da weiß ich immer nicht, ob die Leute es verstehen. Im Gespräch vor der BerlinCon, da hatten wir so einen kleinen Vorbericht, den ich gerade noch so veröffentlichen konnte vor der Con. Ich finde die Veranstaltung auch super und finde auch nicht, dass man da so viel verbessern könnte. Ich habe jetzt gemerkt, so mit beim Verlag noch sein und die ganze Zeit arbeiten, das ist hardcore. Also zum Verständnis, ich bin in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag hingefahren, also um 1 Uhr nachts, da bin ich 8 Stunden hingefahren und dachte, okay, ist noch Game Night am Freitagabend, geil, da kann man noch ein bisschen spielen und so. Naja gut, dann sind wir da angekommen, morgens im Zug kaum geschlafen, eben gefrühstückt, den Stand aufgebaut von Spieltastisch und Never Enough Board Games. Und das hat fast den ganzen Tag gedauert und dann noch beim Presseevent oben gewesen. Es ist nämlich neu. Es gibt jetzt so ein offenes Presseevent, wo Verlage Tische buchen können. Das wurde auch ganz gut genutzt. Da waren nämlich so 12 oder 14 Tische waren da drin. Jetzt kann ich sagen, als das Presseevent gestartet ist offiziell, kam niemand. Denn irgendwie war dieses offenere Presseevent im oberen Stock von dem Bereich. Und in dem mittleren waren so Deep Print und Frosted Games mit eigenen Räumen. Und da gab es die Schnittchen. Und da sind alle Leute hängen geblieben. Nicht nur bei den Schnittchen, sondern auch in den Räumen. Die sind dann halt da rein, haben gespielt und dann haben sie halt erstmal 2 Stunden gespielt bei Deep Print Games und so. Und oben war kein Mensch. So. Aber da stand ich dann halt und ja, hab dann da den Verlag noch vertreten und dann abends bis Game Night war, boah, Alter, waren wir da tot. Und deswegen ist immer so eine Abwägung. Ich glaube, ich habe für mich beschlossen, ich möchte nächstes Jahr unbedingt wieder hin, weil es eine tolle Atmosphäre hat. Wir hatten ja dann am Samstag noch einen langen Arbeitstag und dann am Abend Game Night. eine kleine Idee gespielt, im weitesten Sinne, kannst ja gleich noch was zu sagen, und dann am Sonntag nochmal einen langen, langen Arbeitstag. Und dann waren wir beide auch noch bei der Spiel des Jahresverleihung und dann habe ich auch noch eben Hunter von Hunter & Friends interviewt und dann war es Mitternacht am Sonntag und am Montagmorgen ging es wieder los. Ich glaube, die Veranstaltung und alles hat so viel zu bieten, wenn auch noch Spiel des Jahresverleihung ist, die ist woanders, aber die ist eben zu dem Zeitpunkt in Berlin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Chris, kannst du ja jetzt mal eben erzählen. Ich habe das Gefühl, es gibt so viel zu machen, womit man seine Zeit verbringen kann, dass es sich auf jeden Fall lohnt, aber dass man halt gucken muss, dass man nicht alles will, weil man nicht alles machen kann.
Da kann ich grundsätzlich zustimmen. Vielleicht einmal Einordnung zu mir. Das war meine erste BerlinCon, die ich so richtig als Podcaster erlebt habe. Also Hände schütteln, Hallo sagen, mit ganz, ganz vielen Verlagen geredet und ganz vielen spannenden Interviewpartnern geredet und schon mal das Interesse angekündigt. Das war so mein Job. Ich habe zwar einen halben Tag auch bei einem Verlag ausgeholfen, das machen wir mal vom Würfel und Zucker so, aber es war halt ein halber Tag. Und dann verbringt man halt den Rest der Zeit damit, entweder mit Menschen zu reden oder in der Game Area rumzusitzen und zu spielen, was ich auch nicht getan habe, muss ich dazu sagen. Meine Game Night war auch sehr kurz, beziehungsweise nicht wirklich geprägt von Spiele spielen. Ich glaube, was man an Berlin verstehen muss, es ist keine richtige Messe, meiner Meinung nach, sondern es ist eine Convention, die vor allem durch dieses Miteinander lebt. Wenn du nur zur Messe fährst oder zur BerlinCon, um neue Spiele zu lernen, um neue Spiele irgendwie auszuprobieren bei Verlagen, dann weiß ich nicht, wie sehr sich das lohnt. Die Neuheit, es gibt schon einige, aber sie halten sich halt in Grenzen im Vergleich und die Hallen sind halt auch sehr schnell einmal durchgelaufen. Also da läufst du halt einmal durch Halle 1 und dann noch durch den Saal Europa, glaube ich, heißt die zweite Halle. Ist auch egal. Also es gibt zwei Hallen, die sind halt deutlich kleiner als natürlich in Essen. Und dann bist du damit durch und dann hast du alles gesehen. Und dann geht es darum, sitzt du den ganzen Tag mit Freunden, mit Bekannten irgendwie in der Game Area und spielst. Und das ist das Besondere an Berlin. Es ist ein viel größeres Klassentreffen eigentlich, Leute nach einem Jahr wiederzusehen oder Leute, die man auch schon 3 Jahre nicht gesehen hat, die sich irgendwie an dich erinnern können. Und das ist das Schöne an Berlin. Und aus der Pressesicht war es halt dieses Jahr auch für mich sehr, sehr besonders, weil ich war auch bei der Presse, beim Presse-Event, wo ich dann Christian nicht getroffen habe, weil Christian schlafen gegangen ist, während ich da war. Aber wir sind auch bei Frosted und Deepprint hängen geblieben, weil da gab es das Essen. Und da wir gerade 4 Stunden aus Hamburg hergefahren sind, wollten wir dann auch erstmal was snacken und haben uns da natürlich auch mit Leuten unterhalten. Und ich bin nächstes Jahr, also wenn es denn alles zulässt, würde ich nächstes Jahr auch gern wieder nach Berlin fahren und auch nicht arbeiten, sondern mich wirklich voll und ganz konzentrieren darauf, mit Menschen zu reden, Kontakte zu knüpfen. Weil ich kann euch eins versprechen, nach so einem Wochenende, wenn man nicht der extrovertierteste Mensch ist, ist man ganz schön durch. Und zwar richtig, richtig doll. Also Christian und ich hatten Sonntagabend wirklich keine Lust mehr, mit Menschen zu kommunizieren, weil irgendwann ist die soziale Batterie alle und wann möchte man sich auch nicht mehr anbiedern und keine Ahnung. Aber das ist vielleicht auch ein persönliches Problem, da wächst man vielleicht auch noch rein.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, man muss es ja nicht. Das kann man dann immer selber sehen, was einem gut tut. Am Ende sollen wir das machen, was wir machen wollen. Also es zwingt uns ja auch keiner zu was, theoretisch. Aber irgendwie hat man dann den Anspruch an sich selber, müsste vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen mit Leuten connecten. Das Witzige ist, es geht uns ja gar nicht darum, irgendwas abzugreifen oder so. Ich weiß nicht, Chris, wie dir das ging, aber ich fand das witzig. Wir haben Felix Mertikat getroffen und dann hat jemand ihm gesagt, hey, die haben einen Podcast. Und dann hat der ihn gefragt so, ja, was macht ihr da? Oder macht ihr den nur, um Spiele kostenlos abzugreifen? Das also so humorvoll, aber ne, so ein Kern drin, wo ich mir denke, ich glaube, es gibt dann gerade einige kleinere Verlage oder allgemein Verlage, wo das halt dann scheinbar immer so eine Angst ist. Ich weiß auch gar nicht, wie berechtigt das ist. Es mag Kanäle geben, die irgendwie ein bisschen anfangen und dann sofort fragen, ob sie irgendwo was kostenlos haben können. Das weiß ich nicht. Ich kenne viele Leute, die Content produzieren mit massivstem Aufwand, wo ich mir dann denke, okay, wenn ich jetzt dafür mal ein Spiel kostenlos bekommen oder reduziert, also ganz ehrlich, also bei dem Aufwand, den man gegebenenfalls hat, denke ich mir so, weiß ich nicht, wie sehr das jetzt wehtut, aber das müssen die natürlich alle auch selber entscheiden, hat ja Ode im Gespräch auch gesagt von The Game Builders, dass es am Anfang immer schmerzhaft war, kostenlos was rauszugeben und mit der Zeit jetzt halt nicht mehr so, weil man halt dann merkt, okay, das ist auch notwendig und die kriegen ja sonst nichts für ihre Arbeit, wenn er nicht bezahlt, ist ja dann einfach, was man freiwillig macht und man hat ja auch Kosten und so. Aber es fand ich auf jeden Fall interessant und genau, mir ging es dann natürlich auch genauso. Man steht dann vor vielen Leuten lächelnd und die kommen ja auch zu einem teilweise, haben wir dann auch gemerkt. Also wir haben zum Beispiel mit jemandem von den Denkriesen gesprochen und so und eine Folge gehört von einem und einen dafür gelobt. Da freut man sich natürlich. Und ja, auch alles irgendwie liebe Menschen. Ich habe überhaupt keine negativen Erfahrungen gehabt. Aber ja, wie du schon sagst, Chris, also ich war echt ausgesaugt an sozialer Energie. Das ist immer so einfach. Wir sitzen im Podcast, wir sitzen zu Hause. Wir haben vielleicht eine Person, die wir nicht kennen, die wir interviewen oder zwei. Manchmal kennen wir die ja auch und hast du die digital am Bildschirm. Du bist ein bisschen nervös, aber das gibt sich dann. Aber wenn du dann in so einer Veranstaltung, wo vielleicht 8, 9, 10.000 verschiedene Leute sind, wenn du dann mit Dutzenden und Dutzenden redest, von morgens um 7 beim Frühstück bis nachts um 12 oder 1 und dann kaum schläfst und dann wieder und ja auch neue Leute kennenlernst, dich auf neue Leute einstellst und so auf der Spiel des Jahresverleihung am Sonntag, die war am Sonntag um, ja also 17 Uhr war Einlass und um 18 Uhr ging's los. Da hatte ich echt nicht mehr so wahnsinnig viel Energie dafür. Das hat Chris auch gemerkt. Und bei ihm selber war es, glaube ich, auch dünn geworden. Und da hat man sich dann ja freiwillig mit seinen Ravioli in die Ecke gestellt und hatte trotzdem zwei witzige Begegnungen.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du sagst. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl und das ist gar nicht böse gemeint. Und wenn uns jemand hört und sagt so, ja, versteht das bitte nicht falsch. Aber ich glaube, die Brettspielbubble in ihrer Influencer-Szene und in ihrer Content-Creator-Szene ist schon sehr eingesessen. Die Leute kennen sich von Events, die Leute reden miteinander. Und da irgendwie alleine irgendwie reinzukommen, mit Leuten zu kommunizieren, ist nicht so einfach. Und bei den Verlagen ist es halt ganz ähnlich. Du willst ja was von denen. Also die profitieren natürlich eventuell von deinem Interview. Aber im Grunde gehst du zum Chef von XY und sagst, ich bin ein Podcast, hier ist meine Hand, da ist meine Cap, hier habe ich meine Visitenkarte. Und die Reaktion war immer gleich und sie ist auch gar nicht böse genommen, aber wenn du als noch nicht bekannter Podcast, weil nicht jeder kennt uns und es ist auch vollkommen fein, den Namen das erste Mal hörst und dann denkst du, oh ja, nicht schon wieder so ein Influencer, Content Creator, der irgendwas von mir will. Sobald die Leute verstehen, dass du keine Ambition hast, jetzt irgendwie den Gratisspiel irgendwie, ich nenne das jetzt mal Abluchsen, aber es ist kein Abluchsen, aber halt danach zu fragen oder Rezensionsexemplare, wandelt sich diese Stimmung so unfassbar um 180 Grad. Weil sie halt auch merken, okay, der hat wirklich einfach Interesse an mir. Ich habe eine super süße Anekdote eigentlich. Ich habe mit Stefan Risthaus geredet und Stefan ist ein super lieber Mensch. Der war aber halt auch verhalten am Anfang. Und als er gemerkt hat, ich habe wirklich Interesse an dem, was Ostia-Spiele macht und auch an der Kooperation mit Playing History, Friedrich Ebert und Wendepunkte heißen die beiden Spiele, die zusammen mit dem Verein, mit, ich glaube, es ist eine GmbH, ich bin mir nicht sicher, mit dem Geschäftsführer geredet auf jeden Fall, entstanden ist. Da war dann auf einmal so, oh ja, total gerne, wir können super gerne ein Interview machen. Und das sind so die Momente, die mir auch durch so schwere Situationen geholfen haben, wo man sich so ein bisschen einsam fühlt. Weil das muss ich auch dazu sagen, dadurch, dass Christian oder du natürlich die ganze Zeit arbeiten musstest, es wäre halt schöner gewesen, wenn wir beide losgezogen wären. Aber das ist kein Vorwurf, sondern es ist einfach dem Umstand geschuldet, wie es war. Nächstes Jahr wird's besser. Ich habe auch für mich entschieden und das ist jetzt eine große Ankündigung, aber ich werde nicht mehr auf Messen erklären. Ich habe gemerkt, dass mir das einfach zu viel ist. Das raubt mir zu viel Kraft. Ich habe das jahrelang gern gemacht, aber auch in Essen werdet ihr mich also zu 99,9% nicht mehr an einem Stand sehen.
Ja, das hatte sich so ein bisschen abgezeichnet, dass das bei uns beiden mehr oder weniger der Fall ist, weil wir die Zeit gar nicht mehr so richtig dafür haben. Also ich kann sagen, ich arbeite ja auch Vollzeit. Und ich muss mir Urlaub nehmen für sowas wie die Berlin-Con. Ich habe mir da am Freitag und am Montag Urlaub genommen. Das war nur mit dem Nachtzug eben möglich, wie gesagt, von Donnerstag auf Freitag. Deswegen auch bei mir ist es sehr fraglich, wie weit ich noch, also ich kann es jetzt nicht so absolut sagen wie Chris, aber ich kann es total gut verstehen. Ich würde mir vorbehalten, in Essen vielleicht nochmal für wen was zu machen. Ich würde mir auch vorbehalten, vielleicht mal so als Freundschaftsdienst irgendwo jemanden zu unterstützen. Aber die Vergangenheit, also man muss sich vorstellen, ich habe jetzt über 30 Veranstaltungen habe ich jetzt als Spieleerklärer mitgemacht in nur ein paar Jahren. Da war alles Mögliche dabei. Spiel doch in Friedrichshafen und so weiter und so fort. Das wird es bei mir auch nicht mehr geben. Also ich würde es nicht so absolut sagen wie bei Chris, aber dass die Zeiten, dass ich jetzt zur Spiel doch am Bodensee fahre und dann da am Campingplatz schlafe, weil der am ehesten noch bezahlbar ist und dann da morgens aufstehe und ins Auto steige und zur Messe fahre, um da den ganzen Tag zu arbeiten und dann am Abend wieder zurückzufahren und da zu schlafen am Campingplatz, die ja, sind sicherlich vorbei. Also auch so dann jetzt irgendwie Queen Games Presseevent und so, das werden wir alles nicht mehr machen. Das haben wir einmal mitgemacht. Aber das ist auch weird. Also wenn überhaupt, würde ich das Presseevent mitmachen, wenn wir eingeladen werden und da so hinfahren würden als Gäste. Falls das irgendwann mal vorkommt, würden wir uns das vielleicht überlegen. Aber ja, ich glaube, das gilt mehr oder weniger für uns beide, dass diese Spieleerklärerzeit jetzt so ziemlich vorbei ist und Ausnahmen bestätigen vielleicht halt mal die Regel.
Genau. Dann leiten wir schon, wir wollen euch ja nicht mit einer langen Hose nerven. Deswegen leiten wir
nicht im Sommer, ja.
Ja, nee, nicht bei den Temperaturen. Dann leiten wir mal zum letzten Thema um, Spiel des Jahresverleihung. Ich wollte unfassbar gerne mit Christian eine direkte Reaction machen. Ich hatte auch ein Mikrofon bei und dann musste er leider zu seinem Interview mit Hunter, was auch vollkommen verständlich ist und Vorrang hatte. Aber deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ihr habt es mitbekommen, Spiel des Jahres ist Dito geworden und Kennerspiel des Jahres Rebirth. Und wir machen das jetzt mal ganz, ganz kurz. Wir machen mal ein bisschen Speed-Dating hier rein. Und Christian, eine, zwei Fragen. Erste Frage, wie fandest du die Verleihung? Und zweitens, was hältst du von den Preisträgern? Bist du glücklich?
Ich fand die Verleihung gut. Sie war sehr ähnlich zum letzten Jahr, angefangen davon, dass sie bei der Kinderspiel des Jahres Verleihung halt dann auch Kinder mit auf die Bühne geholt haben und so kurz interviewt haben. Also es war alles sehr viel Déjà-vu war dabei. Das Essen war auch wieder recht gut. Es ist keine Riesenveranstaltung. Man geht da rein, setzt sich dann, also macht ein bisschen Smalltalk vielleicht mit ein paar Leuten, die man irgendwie kennt oder auch nicht kennt, geht dann da rein, setzt sich hin. Dann haben wir das Gleiche wie ihr, wenn ihr den Stream anschaut, dann sitzt man da halt drin und hat natürlich mehr Emotionen im Raum. Das finde ich schon immer cool. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass der, wie heißt der, Martin Ang, glaube ich, aus Indonesien, für Dito oder Jinxo im Original gewonnen hat. Einfach so, ja, weil diese weite Anreise und was das für jemanden bedeutet, der in Indonesien erstmal 600 Spiele produziert hat vom Original, weil das einfach keiner kauft in Indonesien und es da $20 kostet und es halt verhältnismäßig viel Geld ist. Ich möchte an dieser Stelle auf einen Artikel von der FAZ von Timur Tink verweisen, der das rausgefunden hat, indem man Martin Eng interviewt hat. Der ist leider hinter einer Paywall, deswegen kann ich ihn, naja, nicht so richtig gut verlinken. Aber ja, das sind schöne Momente. Mich persönlich hat Cozy Stickerville deutlich mehr abgeholt. Ich finde Dito super. Es ist überhaupt kein verkehrtes Spiel. Es ist ein super schönes Partyspiel. Es funktioniert in vielen Runden ganz hervorragend und ist irgendwie so ein typisches Spiel des Jahres, wenn man Richtung Just One und Co. geht. Aber es hat mir ein bisschen wehgetan, dass Cozy Stickerville nicht gewonnen hat, weil es so nett ist. Es ist so ein tolles Konzept. Es ist so lustig. Der Humor ist einfach, da ist Zeug dabei. Das hat mir so gut gefallen. Deswegen, ja, kann ich nur sagen, ich bin ein bisschen traurig. Beim Kennerspiel wiederum bin ich mit Rebirth eigentlich recht fein, obwohl ich kein riesiger Rebirth-Fan bin. Ich denke, es trifft einen guten Sweet Spot und es hat nicht zu Unrecht gewonnen. Also um Gottes Willen, wer wäre ich denn, mich da hinzusetzen und zu sagen, irgendwas hat zu Unrecht gewonnen, das fände ich sowieso hochgradig albern. Also im Zweifel hat die Jury deutlich mehr Ahnung als ich, spielt deutlich mehr Neuheiten als ich und ich will auch nicht jede Kritik an der Jury irgendwie jetzt abgewiesen wissen, aber also, ich habe keine große persönlich, kann ich nur sagen. Also ich war insgesamt recht happy. Das Einzige, was ich zur Verleihung vielleicht Negatives sagen wollen würde, danach passiert nicht so viel. Also wir haben, dann ist die Verleihung vorbei. Die Siegerteams freuen sich, verziehen sich aber auch relativ schnell, sind auch nicht ansprechbar, die feiern unter sich, alles fein. Aber dann hast du halt noch so einen Networking-Abend, wo du dann irgendwie so ein bisschen rumstehst natürlich und Smalltalk führst und irgendwie versuchst, Leute kennenzulernen und keine Ahnung, kannst das drin machen, wo die ganzen Stuhlreihen sind, wo da auch gar kein Platz für ist. Dann gibt es einen kleinen Vorraum mit ein paar Stehtischen, wo du im Prinzip nachweislich nicht weißt, wo du deine leeren Teller hinstellen sollst oder ja, wo du überhaupt essen sollst, weil es da halt irgendwie 6, 7, 8 Stehtische gibt. Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen konkreten Plan, aber ich denke, man könnte aus dieser After-Party-Geschichte vielleicht einen Ticken mehr machen. Denke ich vielleicht, weiß ich nicht. Wäre jetzt so eine Idee, müsste ich mir aber auch überlegen, was genau. Chris, wie war es bei dir? Es war dein erstes Spiel des Jahres Verleihung. Wie fandest du sie?
Genau, erstmal, also Nico, wenn du das hörst, Christian hat auf jeden Fall konstruktive Vorschläge. Zu meiner Kritik komme ich gleich. Nein, also erstmal zur Verleihung selbst. Es war für mich das erste Mal und es war besonders. Ich war auch ein bisschen nervös. Am Ende ist es aber genau das, was Christian sagt. Wir erleben das Gleiche, was ihr am Stream erlebt, und zwar nur mit einer schlechteren Sicht. Weil man sitzt halt irgendwo hinten und dann rennen so die ganzen Leute mit ihren Handykameras nach vorne und fotografieren die nominierten Gewinner und so. Und das ist ein bisschen wuselig. Ihr habt die Bilder, glaube ich, bei uns vielleicht auch in der Story gesehen. Das ist halt wirklich so eine Momentaufnahme, die irgendwie auch schön ist. Sie ist halt nicht gestellt, sie ist sondern in diesem Moment der Freude. Und das fand ich cool. Ich würde es auch auf jeden Fall, wenn wir eingeladen werden, würde ich auch auf jeden Fall nochmal hingehen. Allein das Essen ist es wert. Also ich fand das Essen sehr gut. Da großes Lob ans Catering. Die Veranstaltung ist insgesamt, ja, das, was Christian eigentlich sagt, es ist halt ein Networking-Event am Ende. Und wenn man da sozial nicht mehr die Batterie für hatte, wie wir Sonntagabend, dann ist dieses Networking-Event auch im Hinblick auf das Interview mit Hunter relativ schnell vorbei. Und dann war es auch in Ordnung für mich. Ich bereue nichts, was wir getan haben. Also ich bereue nicht, dass wir früher gegangen sind. Ich hatte auch einfach keine Ambition mehr, da irgendwo ins Gespräch zu kommen. Ich fand es eher witzig, wie man halt so ein bisschen beäugt wird, weil wir haben natürlich alle, also erstmal zur Erklärung, Christian hat es nicht geschafft, sich selbst anzumelden, sondern nur Chris anzumelden. Das heißt, ich hatte ein Namensschild, Christian hatte kein Namensschild. Musste selbst einen schreiben. Und man wird schon so ein bisschen beäugt, wenn man so die Gesichter noch nicht kennt, die das erste Mal bei der Verleihung sind, dann hat man so die Side-Eyes auf sich und mal kurz lesen, wer ist denn das und wer redet denn da gerade mit Nico oder wer redet denn da gerade mit Johannes oder wer redet denn da gerade mit, ich habe leider seinen Namen vergessen, einem alten Jurymitglied von 1979 oder so. Ich glaube Fischer, ich weiß es nicht, ist auch egal. Das ist schon amüsant und es ist auch ein bisschen gesehen und sehen und gesehen werden. Aber alles wunderbar, die Atmosphäre ist toll. Man hat nicht das Gefühl, man fühlt sich dann doch komplett allein. Also ich würde jetzt sagen, dass die Veranstaltung insgesamt gelungen ist. Die Kritik, die Christian geäußert hat, ja, es ist ein bisschen misslich. Das könnte man bestimmt ein bisschen besser organisieren, auch weil dann so diese Emotion des Feierns vielleicht auch auf die Aftershow-Party quasi übergehen könnte. Das tut sie halt nicht. Aber ja, cool, mal dabei gewesen zu sein und zur Frage, ob ich zufrieden bin. Witzigerweise, ich war auch, wie alle Frontrunner, war für mich Cozy Stickerville. Ich habe dann Marcel Straub von Strohmann Games auf der Veranstaltung gefragt, wie er das sieht. Und er meinte so, ja, nee, es haben genau die gewonnen, die er gehofft hatte, weil Ditto für ihn das bessere Spiel ist. Und das ist doch auch schön. Vielleicht war es auch einfach nur in der öffentlichen Rezeption der Frontrunner und intern wusste man eigentlich schon, was eigentlich das Bessere, also besser in Anführungszeichen, aber der Preisträger werden könnte. Ich bin damit vollkommen fein. Und ich muss sagen, es war ein Erlebnis, den Dr. Rainer Knizia auf so einer Veranstaltung zu sehen, weil dieser Mann ist wirklich eine Erscheinung. Also der nimmt den ganzen Saal für sich ein. Der hat einfach eine Präsenz und die hat er sich verdient. Und es war irgendwie amüsant zu sehen, ihn mit seinem Schottenrock.
Auf jeden Fall. Also das ist so eine lustige Kombination aus, er hat sich's verdient und so, aber er weiß auch, wer er ist natürlich. Ja, also auch das Gewicht seiner Worte wirkt einfach auch selbst gewählt. Das ist sehr amüsant. Und wer das nochmal angucken will, kann sich natürlich gerne den Stream angucken. Wir können den auch nochmal die Aufzeichnung, wenn sie zur Verfügung steht, dann können wir sie auch nochmal in den Shownotes verlinken einmal, falls ihr das nicht angeschaut habt. Aber klar, wenn ihr Spiel des Jahres Verleihung bei YouTube eingibt, findet ihr das natürlich auch. Und ja, genau, das ist immer so, wie gesagt, ich könnte jetzt persönlich weder sagen, ob Cozy Stickerville bei der Masse der Leute besser ankommen würde als Dito, noch könnte ich aktuell sagen, wie man so diese Aftershow-Party vielleicht noch so ein bisschen mehr gestalten könnte. Was ich persönlich cool fände, wäre, wenn man da mehr Gelegenheit hätte, die Leute zu interviewen. Es gibt ja diese Pressegeschichte am Tag danach. Mir ist auch klar, dass man, glaube ich, schon beides probiert hat. Mir ist dann auch klar, dass man eigentlich so eine Abend Veranstaltung will und das jetzt nicht mittags machen will, die Verleihung, und dann danach noch die Leute interviewen will. Aber ich kann halt in der Regel am Montag nicht mehr da sein. Das heißt, ich kann entsprechend keine Interviews so richtig mit den Leuten führen. Die Leute sind natürlich auch sehr gefragt. Deswegen noch ganz kurz die Anekdote. Wir standen dann in der Ecke an einem Tisch, weil der war halt frei, und dann sind wir dahinter. Da haben wir uns gar nicht die Ecke explizit ausgesucht, aber wir wollten halt essen. Dann haben wir da gegessen, und dann kam erst der Herr, der früher mal Spiel des Jahres mitgegründet hat, glaube ich sogar. Bin gerade schlecht informiert, aber das soll ja auch nicht Hauptinhalt unserer Episode sein. Er war sehr freundlich auf jeden Fall. Und dann war der weg und es ist frei geworden. Und wir standen dann neben diesem Tisch, und dann kam Benjamin Schönheiter. Ich weiß nicht, ob ihr diese Folge hört. Ich nehme fast an, nicht, aber weil es ja auch kein Interview ist, aber an dieser Stelle liebe Grüße, falls ihr es hört.
Jürgen Herz.
Vielen Dank, dass du das noch kurz eingefügt hast, weil es war mir so ein bisschen unangenehm, dass man das nicht weiß. Aber man muss dazu sagen, das war keine Konversation, wo man sich vorgestellt hat und so weiter. Und er hatte auch kein Namensschild an, deswegen, naja. Und dann kam auf jeden Fall Benjamin Schönheiter mit seinen Pommes schnell hingestürmt und noch jemand, wo ich jetzt auch nicht weiß genau, wer das noch war. Aber es war auf jeden Fall amüsant, weil wir hatten auch unsere T-Shirts an von Behind Board Games. Und ich hatte Ben ja auch schon interviewt, aber ich kenne den gar nicht persönlich. Der war aber sehr lieb zu mir. Der hat mich auch noch bei Reut eingeladen und so weiter bei dem Interview. Und da standen wir daneben, und er hatte natürlich in dem Moment nicht so richtig Kapazitäten für uns. Das ist auch total klar. Der hat gerade Kennerspiel des Jahres zum zweiten Mal in Folge mit seinem Verlag gewonnen, hat da schnell sich die Pommes reingestopft, war offenbar sehr, sehr hungrig. Ben, I feel you. So ging es mir auch. Und dann haben wir noch ganz kurz so ein bisschen halb Konversation geführt und gesprochen. Und er hat erzählt, dass ihn Leute von der Deutschen Presseagentur angeschrieben hätten, weil die das Interview gehört hätten. Hier, in unserem Podcast, dieses. Und würden gerne irgendwie was mit ihm machen, irgendwas aufnehmen oder irgendwas in interviewen, oder ich habe es nicht ganz verstanden. Und er fand auch den Titel cool von der Episode. Ich glaube, er hieß Transparenz bis zur Schmerzgrenze, habe ich es, glaube ich, genannt. Das fand ich irgendwie da ganz treffend, und er auch. Und das ist halt irgendwie cool, so, ne? Aber es war nur so eine kurze Halbkonversation, wie er da stand. Und da habe ich ihm gesagt, so, okay, Ben, pass jetzt mal auf, wir lassen dich jetzt in Ruhe essen, war schön, dich kurz zu sehen, mach es gut. Und dann war es das auch so, weil ich mir auch dachte, der hat jetzt gerade nicht die Ruhe, jeder will gerade was von ihm, der hat gerade Kennerspiel des Jahres gewonnen. Aber ja, auch so eine witzige Anekdote, für uns witzig. Ich weiß jetzt nicht, ob es für Leute da draußen witzig war, aber das ist jetzt heute auch so eine Folge, Chris, da haben wir halt einfach ein bisschen frei von der Leber weg geredet, ja, und das ist ja auch okay und gut so. Aber dieses ganze Skripten ist mega aufwendig, und es wäre jetzt natürlich auch zwischen uns zwei ganz schön unnatürlich, wenn wir ankommen mit einem Skript. Das ist, glaube ich, heute mal nicht nötig.
Nee, heute sind wir ausnahmsweise mal ein Laber-Podcast. Wir halten uns aber kurz. Es ist leider eine Dreiviertelhose geworden. Wir konnten es nicht anders machen. Also wir hoffen, dass, wenn ihr das hört, sind bei euch nur noch 16 Grad, dass ihr auch eine wunderbare Bermuda tragen dürft.
Genau. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ciao, tschüss. Wir machen es schnell aus, sonst ist es zu lang, oder Chris?
Ja. Tschüss.